Christians.
Clara.
Die Bundesregierung hätte ja gerne, dass Deutschland als klimafreundliche Wirtschaft irgendwie vorangeht international und für den Rest der Welt ein Vorbild ist. Meinst du, die deutsche Wirtschaft macht da mit?
Skeptisch. Günstiges Gas aus Russland, das wollten ja in den allermeisten Fällen vor allem Unternehmen haben. Und jetzt, wo es das nicht mehr gibt, gehen sie wie BASF zum Beispiel eben dorthin, wo es das noch gibt, nämlich nach China. Und in Deutschland wird viel von Deindustrialisierung gesprochen.
Ja, China ist aber ein spannendes Stichwort, da komme ich ja gerade her, war mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck da, der genau das immer versucht, irgendwie an den Start zu bringen. Also Deutschland als Vorbild, als klimaneutrale Wirtschaft sozusagen. Aber man muss sagen, die deutsche Wirtschaft war tatsächlich sehr lange eher ein Bremser, hat lobbyiert für günstiges Gas, für freiwillige Regelungen, die irgendwie Klimaneutralität vortäuschen sollten, muss man tatsächlich auch so hart sagen. Ich finde aber auch immer mal wieder, merken wir, dass sich die Tonlage geändert hat, dass es inzwischen jetzt viele Unternehmen gibt, die wirklich vehement für den Ausbau der erneuerbaren Energien irgendwie streiten, die es begriffen haben und die sich tatsächlich einsetzen, weil sie auch merken, okay, das ist vielleicht ein Weg nach vorne, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
Jetzt fällt mir natürlich genau die Folge ein, die wir vergangene Woche veröffentlicht haben, nämlich mit Roman Diederichs von Dirostal, der gesagt hat, wenn wir jetzt aber probieren, Wasserstoff in der Stahlherstellung zu benutzen, dann sind wir gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Also das ist das, was mir sofort in den Kopf kommt, dieser Widerspruch. Das ist ja irgendwie diese Krux. Und wenn wir uns das Ergebnis der Europawahl anschauen, dann habe ich auch den Eindruck, dass es vielleicht gar nicht mehr nur Unternehmen sind, die skeptisch sind bei solchen Themen, sondern auch die Menschen, dass die Menschen keinen Klimaschutz mehr haben wollen.
Es gibt auf jeden Fall gerade diese zwei Erzählstränge, würde ich auch sagen. Die einen sagen, das ist ein Weg nach vorne für Deutschland. Die anderen sagen, das macht uns endgültig, stellt uns endgültig hinten an. Es gibt aber eine Stiftung, die das selbst sehr genau in den Blick nimmt. Die Stiftung Klimawirtschaft, früher bekannt auch als Stiftung 2 Grad. Und die vereint Familienunternehmen, CEOs und alle, die in der Wirtschaft was zu sagen haben und sich tatsächlich den langfristigen Klimaschutz auf die Fahne schreiben. Ihre Vorsitzende heißt Sabine Nallinger und ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Nallinger.
Herzlich willkommen, Frau Pfeffer und Herr Herrmann.
Guten Tag. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, alle Folgen des Klimalabors findet ihr bei RTL Plus oder zum Nachlesen auch bei ntv.de. Fragen und Anfragen könnt ihr gerne schreiben an podcast@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, und dafür sind wir sehr dankbar, bewertet den Podcast gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Frau Nallinger, wir haben es gerade schon angeteasert. Es gibt diese zwei Erzählstränge, wenn wir jetzt auf die EU-Wahl schauen. Stand da, was das Ergebnis vor allem angeht, Klimaschutz offenbar nicht ganz oben auf dem Wahlzettel. Viele nehmen das auch in der Wirtschaft so wahr. Man hört irgendwie fast schon so ein Frohlocken an einigen Stellen, so nach dem Motto, jetzt ist auch mal gut mit Klimaschutz, jetzt reicht es auch mal. Wie beobachten Sie das?
Ich sehe da eine große Diskrepanz zwischen der öffentlichen Meinung oder veröffentlichten Meinung und dem, was ich aus den vielen, vielen Gesprächen, die ich mit CEOs und Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen aus den unterschiedlichsten Branchen führe. Und zunächst mal am Anfang gleich wirklich eine gute Botschaft. Auch wenn Klimaschutz jetzt nicht mehr das Top-Thema ist und hohe Priorität genießt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft sehr wohl. Weil die Wirtschaft hier ist international unterwegs. Wir sind ein Exportland. Wir haben viele Beziehungen zu anderen Wirtschaftsräumen. Und wir sind ja wahrlich nicht alleine mit unseren Ambitionen, klimaneutral zu werden. Wenn Sie nach USA schauen mit dem IRA, wenn Sie nach China schauen, die großen Anstrengungen an Solarenergie, Windenergie, Elektroautos, Elektrolyseure, die Liste ist sehr, sehr lange, dann stehen wir im internationalen Wettbewerb, der sehr hart ist. Und das Rennen um einen florierenden Wirtschaftsstandort wird diese Region gewinnen, die eben am schnellsten klimaneutral ist.
Jetzt haben Sie gerade China und USA genannt. Ich beobachte in beiden Ländern vor allem so eine parallele Strategie. Also man fährt zweigleisig und gerade in China sieht man es, die bauen weiter Kohle aus. Die sagen auch, wir machen ganz sicher, werden wir nicht unsere Energiesicherheit auch nur ansatzweise riskieren. Wir machen erstmal so weiter. Parallel nutzen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien als neuen Markt. Aber wir machen auch da weiter. Das ist ja auch kein echter Klimaschutz. Und Deutschland ist, was diese Strategie angeht, sich wirklich auf eine Richtung zu konzentrieren, dann doch eine Ausnahme. Abwärme, oder?
Also selbstverständlich wird in China Kohlekraft und Atomkraft ausgebaut. Aber wenn ich die letzten Jahre da beobachte, dann sind die Ziele, die bei Kohle und Atom ausgesprochen wurden, immer reduziert worden. Und es ging doch immer zugunsten der Klimaneutralität. Und wenn wir jetzt auf den Export schauen, dann ist China vor allem da stark, wo sie uns gerade wehtun im Automotive-Bereich mit den Elektromobilen, dann beim ganzen Thema Solar, wo mittlerweile 95% unserer verbauten Solarmodule in Deutschland und Europa aus China stammen. Elektrolyseure werden zum Großteil in China produziert. 9 von 10 Speicherherstellern befinden sich in China. Also all die Industrien, die Exportindustrien, die unserer Wirtschaft schwächen und unsere Wirtschaft herausfordern, werden in China die Ziele eingehalten und massiv ausgebaut.
Nur kurz eingeschoben, Elektrolyseure braucht man, um Wasserstoff umzuwandeln. Also es ist auch eine ganz zentrale Technologie in der Energiewende.
Aber wenn wir diese Industrien, die wir haben, behalten wollen, wie sieht denn die deutsche Strategie in Zukunft aus, damit wir die nicht an China verlieren? Weil aktuell, ich habe es ja gerade gesagt, ist auf jeden Fall mein Eindruck, dass man viele Unternehmen hört, die sagen, so wie es aktuell läuft, geht es nicht weiter, weil der Klimaschutz, der wird uns zumindest wirtschaftlich umbringen.
Wir haben ja Anfang des Jahres mit über 70 Konzernlenkern von großen deutschen Konzernen aus wirklich allen Branchen einen ganz starken Appell, der auch in der Öffentlichkeit sehr stark wahrgenommen ist, gestartet, wo wir ganz zentral erstmal eine neue Wirtschaftspolitik eingefordert haben. Wir stehen vor der größten Transformation der Wirtschaftsgeschichte überhaupt und wir sehen eine unheimliche Dynamik weltweit. Das heißt also, auch Deutschland und Europa muss sich dieser Dynamik stellen und dazu braucht es ein neues Leitbild, eine Leitkultur, welche Art von Standort wir sein wollen zukünftig. Da geht es ganz stark eben um die Grundstoffindustrie, also Stahl, Zement, Aluminium, Kupfer und dergleichen, wo die Diskussion gerade stattfindet, ob so energieintensive Prozesse überhaupt in einem Land, das auch auf absehbare Zeit mit anderen Regionen auf der Welt nicht standhalten kann, was jetzt günstige Energie angeht, ob wir die überhaupt hier bauen sollen. Und ich kenne aus zahlreichen Gesprächen große Unsicherheit. Es geht nicht nur, was den Ausbau Erneuerbarer betrifft und ob man denn tatsächlich in die Zukunft und klimafreundlichen Technologien investiert, sondern es geht zum Teil tatsächlich um den Grundsatz. Ja. Wollen wir überhaupt noch, ist es erwünscht, dass in 10, 20 Jahren noch in dem Maße Stahl in Deutschland produziert wird oder ist eigentlich die Absicht der Politik, uns aus Deutschland und Europa rauszuhalten?
Und was ist die Antwort der Unternehmen, mit denen Sie reden?
Die Antwort ist ein ganz klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Und zwar nicht, weil sie festhalten und sagen, wir halten an dem Standort fest, sondern weil ganz klar ist, dass zu einer gesunden Wirtschaft eben der Austausch gehört und dazu gehört einfach die räumliche Nähe. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mal die Stahlindustrie anschauen, bei uns ist ThyssenKrupp, aber auch Salzgitter Stahl und Salzgitter stellt zum Beispiel Flachstahl her, der eingesetzt wird unter anderem in der Automotive-Industrie. Jetzt denkt man so, Flachstahl ist Flachstahl. Da gibt es hunderte Sorten von Flachstahl, die gemeinsam mit der Automobilindustrie entwickelt worden ist. Und die Nähe zwischen Volkswagen und Salzgitter zum Beispiel, die räumliche Nähe, hat auch dazu geführt, dass Salzgitter weltführend in Flachstahlproduktion ist, weil eben diese technologischen Innovationen nur stattfinden können, wenn wir tatsächlich auch entlang der Wertschöpfungskette den Austausch haben. Und dazu brauchen sie eben die verschiedenen Industrien an einem Wirtschaftsstandort.
Das kann ich nachvollziehen. Jetzt frage ich mich nur, wow, wir sind, haben das beste Unternehmen in der Flachstahlherstellung. Aber wie sorgen wir denn konkret dafür, dass dieses Unternehmen in 10 Jahren immer noch diesen Flachstahl herstellen kann?
Die größte Herausforderung hier am Standort ist tatsächlich das Thema Energiepreise. Die sind einfach um ein Mehrfaches höher als in USA und in China. Das verschafft natürlich international Wettbewerbsnachteile. Deswegen gab es ja auch den Vorstoß vom Bundeswirtschaftsminister eines Transformations- oder Industriestrompreises. Ja. Das ist mittlerweile politisch hier in Deutschland vom Tisch. Aber das ist weiterhin ein riesengroßes Thema, wenn wir weiterhin international wettbewerbsfähig sein wollen. Es gibt ja auch auf EU-Ebene die Diskussion über den CBAM, dass man eben schaut, dass man Produkte, die man importiert, eben entsprechend belastet, wenn sie nicht klimaneutral und mit grüner Energie produziert worden ist. Also es gibt ja in beiden Richtungen Überlegungen, wie wir zum einen eben die Energiepreise senken und zum anderen aber auch die Importe entsprechend belasten, wenn sie nicht grün hergestellt worden sind. Und zukünftig ist es eben so, dass die Netzentgelte sehr stark zu Buche schlagen werden bei den Energiepreisen. Und um Ihnen mal eine Vorstellung zu geben, wir haben in den letzten Jahren 2,5 Milliarden in das Stromnetz gesteckt und müssen zukünftig jährlich 20 Milliarden plus X reinstecken. Das liegt daran, weil wir eben Sanierungsrückstau haben, aber auch, weil wir natürlich das Netz ausbauen wollen. Sie wissen ja, dass wir im Norden des Landes an der See oben sehr viel Windenergie produzieren wollen und wir brauchen den Strom aber auch im Süden des Landes.
Ich schiebe noch mal einmal kurz ein, so wie eben auch schon CBAM. Ich glaube, es steht für Control Border Mechanism. Nageln Sie mich darauf fest. Auf jeden Fall geht es darum, eben an der Grenze zu gucken, wurden dieselben Standards angesetzt oder müssen wir da eben bezollen, wenn eben nicht dieselben Umwelt- und Klimastandards. Genau, und alles teurer machen. Und deswegen würde ich auch gerne nochmal auf die Frage, die ja dahinter steht im Grunde oder davor steht, nochmal zurückkommen. Sie haben, ich höre bei Ihnen raus, dass der Plan schon ist, wir wollen auch Stahlproduktion in Deutschland behalten, obwohl unser Land in dem Sinne sozusagen nicht die besten Voraussetzungen hat, um hier in großen Mengen günstige Energie zur Verfügung zu stellen. Das wird woanders einfach besser sein, aufgrund der geografischen Lage. Trotzdem will man das hier beibehalten. Das heißt, wie muss der Klimaschutz aussehen, damit diese Unternehmen hier bleiben? Geht das nur über Subventionen im Endeffekt, weil man politisch entscheidet, wir wollen diese Unternehmen trotzdem hier haben?
Also ganz häufig geht es doch bei so einer technologischen Entwicklung, und da müssen wir doch nur auf das EEG schauen, Ausbau Erneuerbare, dass in diesen Technologien unheimliche Lernkurven stecken. Also Lernkurven heißt, dass man bei Economy of Scale, also Vergrößerung sozusagen der Nachfrage nach den Energien und den Lerneffekten, weil man die Geräte und Prozesse eben effizienter gestalten kann, dass man sie günstiger schaffen kann. Heute ist Strom erzeugt mittels Erneuerbare der günstigste Produktionsweise, um Strom zu produzieren. Und das wird auch bei anderen Technologien so sein. Das heißt, am Anfang braucht es häufig tatsächlich den richtigen Anreiz, den richtigen Rahmen. Dafür steht die Stiftung Klimawirtschaft. Wir waren jetzt vor wenigen Wochen bei Herrn Habeck und bei Herrn Scholz. Wir sprechen darüber, welche Anreizsysteme es braucht und welche Garantien, das ist ein zweiter wichtiger Aspekt, ja, welche Verlässlichkeiten die Wirtschaft braucht, damit Investitionen ausgelöst werden.
In diese neuen Technologien.
In diese neuen Technologien
günstiger werden.
Ja, in diese klimafreundlichen Technologien. Und gerade die Anfangsphase ist eben da sehr schwierig. Da kann es auch an der einen oder anderen Stelle mal zu einer Förderpolitik kommen müssen, aber tatsächlich immer begrenzt. Und das Ziel muss sein, dass 80-90% der Investitionen, die jetzt im Rahmen der Transformation anstehen, aus der Privatwirtschaft kommen. Und das ist machbar. Bloß braucht es da eben diese Verlässlichkeit, dass es klar ist, Europa wird den Schalter umstellen. Europa will klimaneutral werden und wir werden den Rahmen dafür auch weiter in diese Richtung eben entwickeln.
Jetzt. Womit wir wieder bei Europa wären,
genau,
würde ich sagen, und den EU-Wahlen.
Genau, und trotz der Wahlen kann man ja trotzdem sagen, das Ziel gibt es ja schon eine Weile. Also das Ziel an sich, dass wir klimaneutral werden in Europa, das ist ja jetzt nicht so neu. Und dann frage ich mich, warum hat man denn vorher nicht daran gearbeitet?
Also das würde ich nicht sagen. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Und wenn ich an unsere Unternehmen denke, ich gerne mal ein paar Beispiele. Heidelberg Materials, ehemals Heidelberg Zement, einer der größten Zementproduzenten weltweit. Dominik von Achten, der Milliarden investiert in das Thema klimaneutraler Zement, durch CCU und CCS. Das heißt also die Speicherung von Kohlen,
von
CO2 eben, beziehungsweise was noch viel intelligenter ist, dass wir das CO2 in weitere Prozesse der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie einbauen. Derartige Projekte laufen jetzt erst in Brevik in Norwegen, ein Riesenwerk eingeweiht, aber auch in Deutschland werden die Standorte umgerüstet. Wenn ich an die Stahlindustrie denke, die eben schon 2026 zum Großteil grünen Stahl produzieren wird. Salzgitter, die 1,2 Milliarden in die Hand genommen haben, die größte Investition in der Industriegeschichte des Konzerns. Ja. Da sehen Sie, dass die Konzerne sehr wohl massiv investieren und voranschreiten.
Ich hatte mir jetzt aber nochmal die jüngsten Zahlen von Salzgitter zum Beispiel angeguckt. Und was man dort erlebt, ist ja, dass die Prognose kassiert und kassiert wird. Also man verdient weniger Geld, als man selbst noch vor wenigen Monaten geahnt hat oder prognostiziert hatte. Schwieriges Wort. Und dann frage ich mich, wie will denn Salzgitter, wenn man mit teuren Technologien jetzt weitermacht ab 2026, das sind 1,5 Jahre, wie will denn Salzgitter in Zukunft zumindest in so einer Überbrückungsphase Geld verdienen?
Also wir gehen ja davon aus, und das ist, glaube ich, ein sehr realistisches Szenario, dass der CO2-Preis massiv steigen wird. Hm. Das heißt, Unternehmen, die jetzt nicht in die Zukunft investieren, werden in Zukunft sehr teuer produzieren, ihren grauen Stahl.
CO2-Preis bedeutet, dass wenn man schmutzig produziert, dass man dann CO2-Zertifikate kaufen muss, um diese Emissionen auszugleichen.
Genau. Und da würde ich jetzt tatsächlich mal einhaken, weil das ist ja auch eine politische Entscheidung, die man auf EU-Ebene getroffen hat. Man hat gesagt, okay, wir besteuern CO2 sozusagen. Wir nehmen die realen Kosten, die dadurch entstehen und lassen uns das finanzieren. Die EU-Politik ist ja auch einer der Treiber für die Transformation der Wirtschaft. Das muss man ganz klar so sagen. Über die letzten Jahre vor allem über diesen Green Deal. Das Wort ist, glaube ich, in aller Munde. Jetzt hatten wir gerade EU-Wahlen und das hat eine ganz schöne Verschiebung mitgebracht, eine ganz schön krasse politische Verschiebung. Ist das jetzt das Ende der grünen Klimapolitik, grünen Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene, die ja so zentral ist? Oder sehen Sie, dass es auch mit dieser neuen Kombination weitergehen kann? Weil es ist ja genau diese Sicherheit, diese Verlässlichkeit, die Unternehmen brauchen, von der Sie gesprochen haben.
Also Sie haben vollkommen recht, bei der EU-Wahl gab es einen merklichen Rechtsruck. Ja, aber die gute Nachricht ist, dass es nicht dazu geführt hat, dass sozusagen die demokratischen Parteien wirklich eine komfortable Mehrheit haben. Das heißt, seit wenigen Stunden wissen wir, dass Frau von der Leyen eben vom Rat bestätigt worden ist. Frau von der Leyen steht absolut für den Green Deal, dass sie den weiter fortführen möchte. Und was natürlich aber bemerkenswert ist, dass es gerade in den beiden sehr wichtigen Ländern und wichtigen Industrie- und Wirtschaftsländern Deutschland und Frankreich zu so einem massiven Rechtsruck gekommen ist. Andere Länder war es ja anders. Erstmalig sind zum Beispiel grüne Abgeordnete aus osteuropäischen Ländern drin. Erstmalig grüne Abgeordnete aus Italien. In Dänemark haben die Grünen stark zugelegt. Es war ja nicht überall gleich gewesen.
Sie in der Opposition waren.
Ja, deswegen haben Sie vollkommen recht und sollte es gerade nachdenklich machen, warum es in den beiden Industrienationen Deutschland und Frankreich so einen Rechtsruck gegeben hat. Und klar, die Themen werden ganz stark Migration sein. Die Themen werden natürlich auch die Investitionen und Einmischung in Kriege auf der Welt sein, die Menschen nicht befürworten. Und natürlich, wir stellen fest, die Transformation hat es ja schon im Namen. Wir wollen was ändern. Wir müssen was ändern, sage ich sogar ganz deutlich. Und Menschen mögen Änderungen nicht gerne. Und deswegen
vor allem
ist,
nicht, wenn sie Geld kosten.
Ganz genau. Und deswegen haben wir natürlich gerade ein Akzeptanzproblem. Für mich sind die Schlüsse eben daraus, dass die Politik noch stärker werben muss, ja, weil wir haben keine Alternative zu dieser Transformation. Das heißt, die Politik muss in der Bevölkerung dafür werben, dass wir eben nicht nur die Industrie umbauen müssen, sondern auch unsere Häuser und auch unsere Mobilität umstellen müssen. Und das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit, aber das ist für mich Urpolitik, um Akzeptanz zu werben für die besten Konzepte und für die Schritte, die Politik einleiten muss.
Wie sehen denn diese Konzepte, wie könnten die aussehen? Ich höre das tatsächlich jetzt auch immer wieder mit dem Werben, wenn wir jetzt nochmal draufschauen. Bisher war das zentrale Element der EU-Klimapolitik eine Preispolitik. Über die CO2-Preise haben wir gerade gesprochen, indem man klimaunfreundliche Dinge teurer gemacht hat. Das sollte das Ganze regulieren. Das ist eigentlich der Hauptmechanismus. Der wurde doch relativ klar auch abgewählt sozusagen, oder der ist der nicht gut ankommt bei den Menschen. Das heißt, welche Mechanismen könnten das sein, die man stattdessen nutzen kann?
Also ich denke, bei dem Umbau müssen wir ganz stark differenzieren. Ich habe ja eingangs von der Industrie und Wirtschaft geredet und der Umbau der Wirtschaft läuft. der läuft und ich stelle fest, dass zum Teil Investitionen vielleicht leicht verzögert werden, ja, aber im Großen und Ganzen läuft der und das ist, glaube ich, auch eine wichtige und eine gute Information. Anders, und da gebe ich Ihnen recht, sieht es natürlich im Gebäudebereich und im Mobilitätsbereich aus. Das sind ja Bereiche, wo wir alle hier Europäer, Europäerinnen davon betroffen sind. Und auch da müssen wir aber die Klimaziele einhalten, auch im Gebäude- und Verkehrsbereich. Und da gilt es eben tatsächlich dann auch wirklich das gesamte Konzept umzusetzen. Wir haben geplant, eben ein Klimageld einzuführen. Das heißt, dass einfach die Einnahmen über die Emissionssteuern wieder an die Bevölkerung zurückgegeben werden, sodass es quasi für die Bevölkerung fast ein Nullsummenspiel ist. Österreich hat es eingeführt, das beobachte ich mit großem Interesse. Wir hier in Deutschland haben es noch nicht geschafft, aber wir planen das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist eben der zweite Schritt. Das heißt, das Gesamtkonzept, was die Politik ja verabschiedet hat, ist ja noch gar nicht umgesetzt.
Sie hatten gerade gesagt, der Umbau läuft und so wie ich das verstanden habe, wird er auch nicht mehr gestoppt. Und wenn wir jetzt Salzgitter wieder als Beispiel nehmen, 2026, ab dann wird grüner Stahl produziert. Was ja neben klaren politischen Vorgaben helfen würde, wären ja auch Erfolgsmeldungen der deutschen Unternehmen. Wann kann man denn mit denen rechnen? Wann stellen denn Unternehmen wieder Menschen ein? Wann werden denn, also gut, Gehälter steigen ja in den meisten Fällen sogar noch, aber auch nur, weil die Inflation ja noch relativ hoch ist. Aber wann gibt es wieder positive Nachrichten von deutschen Unternehmen, auf die man, glaube ich, wirklich stolz sein kann, sodass sich auch dadurch die Stimmung ein bisschen verbessert?
Also ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute Nachrichten, ja. Und wenn ich jetzt an unsere Förderunternehmen denke, also zum einen überhaupt, dass der Umbau vonstatten geht. Und ich habe ja vorher schon eingangs gesagt, es sind die größten Investitionen seit der Industriegeschichte für viele große Konzerne. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Das erfordert ja unheimlich viel Mut und Tatendrang, überhaupt so große Schritte zu gehen. Jetzt haben wir die Produktionskapazitäten auf grün gestellt, beim Stahl zum Beispiel. Und jetzt muss aber auch der zweite Schritt erfolgen, nämlich, dass wir entsprechend grüne Leitmärkte auf den Markt bringen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Bahn sehr gerne diesen grünen Stahl verwenden wird. Ich kenne auch eine große Stadt in Deutschland, die gerade eine U-Bahn baut, die sehr gerne diesen grünen Stahl verwenden würde. Die darf es aber nicht, weil unsere Ausschreibungskriterien das noch nicht vorsehen.
So, was fehlt da, wenn ich fragen darf? Bitte? Was fehlt da an diesen Ausschreibungskriterien?
Dass tatsächlich eben die ökologischen Kriterien höher bewertet werden. Ja?
Weil dieser grüne Stahl teurer
ist? Der grüne Stahl ist teurer als der grau produzierte Stahl. Noch, ich sage immer noch, das sind die Lernkurven, von denen ich vorher gesprochen habe. Ja? Und irgendwann, wenn der CO2-Preis steigt, wird es kippen. Da wird der graue Stahl eben teurer werden. Von daher, also das sind eben jetzt noch die Schwierigkeiten, dass wir hier eben gute Mechanismen brauchen, damit eben aus diesen grünen Produktionen und grünen Stoffen, Grundstoffen, die wir jetzt produzieren, dass die tatsächlich auch nachgefragt werden. Die Nachfrage wäre da, aber wie gesagt, in dem Fall bei der öffentlichen Hand liegt es eben an den Ausschreibungskriterien.
Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn wir uns zu sehr auf dieses Instrument des CO2-Preises verlassen, weil das ja ein politisch gesetzter Preis ist und das heißt, er kann immer auch geändert werden. Deswegen interessiert mich Ihr Eindruck, Sie haben gesagt, der Umbau läuft. Ich nehme aber auch immer wieder wahr, dass viele Unternehmen sagen, ach nee, jetzt ist gerade die Stimmung umgeschwenkt, dann machen wir es jetzt doch lieber anders, dann holen wir doch lieber noch so viel wie möglich raus aus unseren fossilen Strukturen und ja, holen einfach da so viel Geld wie möglich noch raus, wo wir gerade können. Ist das ernsthaft so, dass es in der Wirtschaft das Bewusstsein dafür gibt, wir müssen uns transformieren, wir müssen uns ändern? Weil das ist ja nicht sozusagen in der Form, wie wir wirtschaften, in unserem System nicht vorgesehen, diese Gedanken.
Also es hat sich in der Wirtschaft absolut durchgesetzt, dass wir weltweit, und das Thema ist ja, dass wir mit dem IRA, dass wir mit der Politik in China, aber auch in Indien, Indonesien, und wir dürfen Südostasien nicht als einen ganz, ganz wichtigen Wirtschaftsraum auch vergessen, ja, dass diese Wirtschaftssysteme sich ebenfalls umbauen. Und die Frage ist tatsächlich, die Unternehmen, die sich heute nicht darauf einstellen, die eben nicht die Schritte und Wege einleiten, um klimaneutral zu werden, da frage ich, ob es die in 10 Jahren noch gibt. Und es ist eine ernsthaft gemeinte Frage. Und ich meine, die wird es nicht mehr geben. Das heißt also, den Unternehmen bleibt gar keine andere Wahl, als sich umzustellen, als sich klimaneutral zu stellen. Und die Frage des CO2-Preises, ich glaube nicht, dass der CO2-Preis abgeschafft wird. Und ganz ehrlich, die Externalisierung der Kosten, also sprich die Folgen meines Wirtschaftens, ja, wie ich den Planeten verschmutze sozusagen, dass das bislang viele Jahrzehnte überhaupt nicht in die Kostenrechnung betrachtet worden ist, das ist doch fatal. Und es gibt da keinen Schritt mehr zurück. Also das glaube ich, wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin so denkt, das wird das Ende des Unternehmens sein, weil die Welt wird sich da nicht mehr drehen. Wir haben in Paris 2015 auf der Klimakonferenz haben 197 Staatenlenker und Lenkerinnen beschlossen, die Klimaziele einzuhalten. Und das war das Signal, es gibt keinen Weg zurück mehr.
Es ist gerade auf EU-Ebene, wissen wir, wie wichtig und wie zentral Lobbyarbeit ist, gerade von großen Verbänden. Wir haben es oder wir erleben es gerade noch aus der Landwirtschaft insbesondere. Und da sehe ich nämlich schon, dass teilweise Dinge wieder zurückgedreht werden, dass ökologische Vorgaben ausgesetzt werden, zurückgenommen werden. Sogar von einem grünen Wirtschaftsminister wie Robert Habeck gibt es Vorschläge zu sagen, naja, wir pausieren erstmal noch das Lieferkettengesetz, um da irgendwie neue Freiräume zu schaffen. Und das alles sagen Sie aber, das sind nur vorübergehende Erscheinungen oder, also weil, wie nehmen Sie diese ganze Strömung, die finde ich schon sehr deutlich und auch, wenn man jetzt auf die Klimaziele schaut, dann bedrohlich ist.
Also das Thema Landwirtschaft ist sehr, sehr komplex, ja, und ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich stelle aber auch fest, dass europäische Länder, zum Beispiel Dänemark, die jüngst eben eine CO2-Bepreisung auch für die Landwirtschaft eingeführt haben, ein Thema, das bei uns noch gar nicht in Diskussion ist, hat ja auch damit zu tun, dass wir ganz starke Lobbyverbände haben, ja. Mhm. Und die Lobbyverbände, und das ist das Spannende, ich merke, dass immer mehr Wirtschaftsunternehmer feststellen, dass die Lobbyverbände eigentlich in großen Teilen auch kontraproduktiv sind, weil sie nämlich eine Transformation verhindern. Schauen Sie auf unsere Automobilindustrie. Unsere Automobilindustrie setzt jetzt und vor allem auch nach den EU-Wahlen wieder auf den Verbrenner. Ja? Und ich finde das fatal.
Auch ein Rückschritt.
Das ist ein absoluter Rückschritt und ich sage Ihnen, es werden sich nicht alle Automobilkonzerne in Deutschland halten können, weil sie durch das Lobbyieren die alten Strukturen bewahrt haben und es schadet uns als Automobilstandort Deutschland massiv.
Ja. Deutsche Automobilhersteller werden pleite gehen.
Die werden pleite gehen und ich meine, Herr Hüter vom IW Köln hat ja auch jüngst gesagt, ohne die Produktion in China würden wir unsere Elektromobilitätsziele nicht einhalten. Wir sind mittlerweile auf China angewiesen, um unsere politischen Ziele beim Hochlauf Elektromobilität einzuhalten. Für mich ist das ein Versagen, das da stattgefunden hat. Das hätte so nicht passieren dürfen und deswegen, ich finde das spannend, aber wir merken das ja auch durch den Zulauf bei uns in der Stiftung, dass eben erkannt wird, dass diese Partikularinteressen, ja, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, weil dann eine Branche sich zu langsam anpasst und zu langsam für den Weltmarkt ist und die Transformation zu langsam stattfindet, sodass das sogar hinderlich ist. Mhm. Das ist der Grund, warum Konzerne und gerade auch Konzerne, die Hard-Debate-Konzerne, wie sie ja auch genannt werden, also die energieintensiven Stahl, Kupfer und so weiter, die ich vorher genannt habe.
Die schwer zu transformieren sind.
Ja, genau, genau. Warum die eben den Weg zu uns gefunden haben.
Also das merken Sie ganz eindeutig, da kann man ja vielleicht kurz bleiben. Im Grunde ist die Stiftung Klimawirtschaft ja auch eine Lobbyorganisation.
Lobby für den Klimaschutz,
genau, ja. Genau, Lobby für den Klimaschutz aus der Wirtschaft heraus. Sie sagen, es gibt Zulauf. Wie äußert er sich und was verlangen die Unternehmen von Ihnen? Was wollen die denn für Instrumente haben, um klimafreundlich wirtschaften zu können?
Also die erste Forderung ist wirklich Verlässlichkeit. Ja? Ich meine, die Politik macht ja schon ganz viel richtig. Ja? Sie hat einen CO2-Preis eingeführt. Na, wenn ich den CO2-Preis anschaue, wenn ich den ETS sehe, dass jetzt der ETS 2 in Europa kommen soll, wo eben neben Industrie und Energie beim ETS 1 jetzt eben bei ETS 2 Gebäude und Verkehr auch entsprechend mit Emissionsabgaben belastet wird, ja, wenn ich sehe, dass wir die CO2-Bepreisung einführen, dass wir die Erneuerbaren ausbauen, dass wir uns um den Hochlauf des Wasserstoffkernnetzes kümmern und so weiter. Wir brauchen ja grünen Wasserstoff und grünen Strom für unsere Prozesse in der Industrie. Dann passiert da unheimlich viel. Ja. Und was es jetzt eben braucht, um die Investitionen auszulösen in den Unternehmen, ist auch nicht das fehlende Geld, das ist da. Und was mich eher beunruhigt, ist, dass das Geld gerade eben massiv ins Ausland fließt. Mhm. Deutsche Konzerne investieren massiv in den USA und in China, weil sie hier keine Genehmigung bekommen für ihre grünen Industrieproduktion, weil sie hier keinen grünen Strom in ausreichendem Maße bekommen und weil sie nicht verlässlich für die Zukunft auch einen Energiepreis bekommen, dass sie wissen, dass sie hier weiterhin wettbewerbsfähig investieren können.
Jetzt bin ich der Zyniker, der ich bin als Nachrichtenmensch. Wir haben heute das erste TV-Duell von Donald Trump und Joe Biden erlebt. Wer weiß, worauf sich die deutschen Unternehmen in wenigen Monaten einstellen müssen, falls es keinen Präsidenten Joe Biden mehr gibt. Aber da gibt es ja vielleicht auch noch einige Überraschungen. Man wird schauen.
Sicher, aber mit dem IRA, und der ist ja sehr erfolgreich, das heißt für die USA und egal wer Präsident wird, ich meine, das muss man erstmal zurückdrehen, dass die Industrie aus dem Ausland massiv in Amerika investiert. Welcher Präsident würde so ein System zurückschrauben? Ja?
Die Antwort ist wahrscheinlich, kann nur sein, nur Donald Trump wäre in der Lage,
Präsident,
so das
der nur an sich
machen.
Selbst
aber
denkt.
Der ist ja unberechenbar.
Also unberechenbar, aber das ist tatsächlich, vielleicht kann man da nochmal einen Abschluss finden. Also, weil ich das ja, das ist, sehen wir einmal in den USA, der Inflation Reduction Act, der ja im Endeffekt ein riesiges Subventionspaket ist, 400 Milliarden und noch mehr für grüne Technologien. In der EU haben wir diesen Green Deal, der auch im Grunde ein Subventionspaket ist für grüne Technologien, eine Transformationsrichtlinie. Sie meinen, diese Sachen lassen sich nicht zurückdrehen, weil das ist ja die große Sorge von vielen nach diesen Wahlen, ob es jetzt nach der US-Wahl oder
das
nach
Aus
der
vom Verbrenner aus.
Genau.
Naja, was wir sehen, ich bin gerade hierher gefahren, Unwetter in Süddeutschland, ja, Dürren, Unwetter und so weiter. Ich meine, wir können doch die Augen nicht verschließen. Also wir haben jetzt heute sehr viel über Wirtschaft geredet und ich bin ja auch
sehr gut irgendwie.
Vertreterin einer Wirtschaftsorganisation. Aber letztendlich machen wir das doch nicht einfach, weil wir Spaß und Lust dran haben, sondern wir machen das doch, weil wir sonst unseren Planeten an die Wand fahren. Den Planeten interessiert es auch nicht so, aber wir entziehen uns unserer Lebensgrundlage für unsere Kinder und Enkelkinder. Deswegen setzen wir uns doch dafür ein. Und das merke ich auch bei den, ich bin jetzt seit 10 Jahren bei der Stiftung, dass es da einen Generationswechsel unter den CEOs stattgefunden hat. Und ich sage mal, die Ernsthaftigkeit und das Bekenntnis zur Klimaneutralität, auch wegen der Kinder, weil die Diskussionen finden daheim am Abendtisch
immer
mit
noch
den Kindern statt, aber selbstverständlich.
Da muss man sich auf einmal rechtfertigen.
Dazu, genau, die führen doch auch dazu, dass wir wirklich so ambitioniert loslaufen. Und vielleicht noch eine letzte wichtige Bemerkung. Letztendlich heißt doch die Transformation nicht Ausgaben von Geldern. Es sind doch nicht Steuergelder, die wir irgendwie verschwenden, sondern es sind volle Auftragsbücher für viele Branchen unserer Industrie. Es sind gute Facharbeiter, Arbeitsplätze, die wir hier erhalten. Und die größte Sorge habe ich, und deswegen habe ich ja auch vom Abwandern des Geldes geredet, ja, dass wir es nicht schaffen, uns frühzeitig in Europa umzustellen und uns modern aufzustellen, dass die Speicher, Elektrolyseure, E-Autos und Solarpaneele nicht hier produziert werden und wir uns zu heute 95% von Solar abhängig machen von China. Das ist, was mich wirklich beunruhigt.
Das ist, finde ich, ein guter Abschluss tatsächlich. Vielen Dank für diese optimistischen Einblicke aus der deutschen Wirtschaft. Frau Nallinger, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Allerdings, mich macht optimistisch, dass Sie so optimistisch sind. Vielen Dank.
Das braucht es auch manchmal.